Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Hoffnung auf Demokratie, was sich Exil-Venezolaner vom Sturz ihres Präsidenten versprechen. Darüber sprechen wir gleich mit der Politikwissenschaftlerin Luisa Ramirez, die sich seit Jahren für den Demokratieprozess in ihrer Heimat einsetzt. Hoch, höher, am höchsten. Eine der spanischen Sehenswürdigkeiten, die Sagrada Familia in Barcelona, wächst zum Gaudi-Jubiläumsjahr nochmal über sich hinaus. Was sonst noch geplant ist, dazu gleich mehr. Und wie Frieden und Versöhnung in einer von Kriegen gezeichneten Zeit gelingen können, das schauen wir uns am Beispiel der Sami-Wahrheitskommission in Finnland an. Auf nicht schuldig hat Nicolas Maduro heute vor einem New Yorker Gericht plädiert, nachdem der Präsident Venezuelas von amerikanischen Spezialkräften gefangen genommen und in die USA gebracht worden war. Die Militärintervention der USA hat weltweit teils heftige Kritik hervorgerufen, während viele Venezolaner den Sturz ihres Präsidenten feiern, auch Exil-Venezolaner. Die Politikwissenschaftlerin Luisa Ramirez ist vor 10 Jahren nach Deutschland gekommen und sie ist Mitkoordinatorin der venezolanischen Diaspora, die sich seit Jahren für Demokratisierung in ihrer Heimat einsetzt. Und ich bin jetzt mit ihr verbunden. Hallo, guten Abend, Frau Ramirez.
Hallo, Frau Gerg. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Zahlreiche Exil-Venezolaner feiern jetzt. Warum ist dieser Sturz von Nicolas Maduro ein Grund zum Feiern?
Es ist insofern ein Grund zum Feiern, weil dieser Mann das Regime geleitet hat für Jahre, der die Menschenrechte der Venezolaner verletzt hat. Wir sprechen über Todesfälle bei friedlichen Demonstrationen, auch politische Gefangene, darunter nicht nur Venezolaner, sondern auch europäische Staatsbürger. Und dass dieses Regime dadurch geschwächt wird und dementsprechend eine Demokratisierung realistischer wird, ist für uns auf jeden Fall ein Grund zu feiern.
Und ist denn auch in Venezuela die Freude groß? Was hören Sie denn so von Verwandten oder Freunden in Venezuela? Wie ist da die Stimmung?
Ich höre von Erleichterung und natürlich Freude, aber es gibt auch gemischte Gefühle, denn manche haben es sich so vorgestellt, dass das sofort bedeutet, dass das Regime nicht mehr da ist. Also ich verstehe persönlich, dass es ein Prozess ist. Die meisten sind aber sehr vorsichtig, was sie äußern, wie gesagt, weil das Regime noch bleibt und dementsprechend auch die Sicherheitskräfte, die die Bevölkerung niederschlagen können, sind die Menschen sehr vorsichtig.
Also da geht keiner auf die Straße und feiert öffentlich?
Noch nicht, obwohl ich von Bekannten gehört habe, dass manche diese Absicht hatten am Samstag. Aber es wurde schnell klar, dass man noch vorsichtig sein muss.
Jetzt macht Donald Trump ja gar keinen Hehl daraus, dass es ihm jetzt weniger darum geht, Menschen in Venezuela zu befreien, sondern ihm geht es um Rohstoffe, um wirtschaftliche Interessen der USA. Und Politikexperten sagen auch, das sei ein Verstoß gegen das Völkerrecht, wie die USA da vorgegangen sind. Und eigentlich sei Maduro entführt worden. Wie sehen Sie denn das?
Also ich kann natürlich aus europäischer Sicht die Sorge verstehen. Ich würde argumentieren, dass es auch Sicherheitsgründe gibt, weil Russland und Kuba schon lange innerhalb der Sicherheitskräfte Venezuelas sind. Sie haben vielleicht auch schon gehört, dass beim Angriff auch kubanische Sicherheitskräfte gestorben sind. Und das ist an sich auch ein Verstoß gegenüber unserer territoriellen Souveränität. Also das Regime hat auch Beziehungen zu Hezbollah und die kolumbianische Guerilla befindet sich auch in unserem Land, also diese ELN. Darüber hinaus muss ich sagen, dass als liberale Demokratien muss man sich vielleicht überlegen, was sind die Prinzipien von liberalen Demokratien? Das ist der Schutz von Minderheiten und auch von Individuen vor dem Staat. Und wir sprechen über ein Regime, was de facto die Macht hat, also gegen den Willen der Bevölkerung und gegen sie agiert, so dass Menschen getötet werden, verletzt werden, in politisches Gefängnis gebracht werden. Und ich glaube, da muss man sich das nochmal überlegen, was die Argumente sind. Und ich würde sagen für alle meine Mitmenschen, dass unsere individuellen Rechte und Menschenrechte auch zählen.
Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, das Ganze sei jetzt ein Prozess, wie das weitergeht. Im Moment ist ja die Stellvertreterin von Präsident Maduro im Amt, also die hat die Regierungsgeschäfte übernommen, aber sie steht ja eigentlich für dasselbe System, also für die Fortsetzung der alten Regierung. Welche Hoffnung haben Sie, dass es wirklich zu einem Machtwechsel kommt und wie arbeiten Sie da vielleicht auch mit der Opposition in Venezuela zusammen?
Man weiß, dass solche Prozesse jetzt nicht linear sind und dass es viel Ungewissheit geben wird. Also das Ziel bleibt, dass der gewählte Präsident tatsächlich zum Präsidenten wird und dass die Opposition die Macht übernehmen kann und dass es dann so bald möglich und nötig auch zu Wahlen kommt. Also wir arbeiten hier so, dass wir die venezolanische Diaspora organisieren und wenn es nötig ist, sie zu mobilisieren, wie es auch am Sonntag der Fall war, was auch weltweit geschehen ist, werden wir das auch machen. Wir versuchen auch die Öffentlichkeit zu informieren, dass auch die Stimme der Venezolaner gehört wird und wir versuchen auch die Botschaft der Opposition, die Venezolaner im Allgemeinen, dann zu reproduzieren. Wir versuchen auch natürlich mit der Politik in Kontakt zu kommen.
Luisa Ramirez, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute für Sie.
Herzlichen Dank.
Die Sagrada Familia in Barcelona war ja schon immer ein spektakuläres Bauwerk, aber jetzt wird es noch spektakulärer, wenn nämlich mit dem Christusturm der höchste Kirchturm der Welt vollendet wird. Das passiert pünktlich zum Jubiläumsjahr, denn am 10. Juni jährt sich der Todestag von Antoni Gaudi zum 100. Mal und aus diesem Anlass ist so einiges geplant. Julia Macher in Barcelona weiß mehr dazu. Frau Macher, wie soll dieses Jubiläumsjahr denn überhaupt gefeiert werden? Was ist da so alles geplant?
Ja, man setzt da so auf so einen klassischen Dreiklang eigentlich aus Ausstellungen, Konferenzen, Messen bzw. Konzerten. Bereits im letzten Jahr gab es die Eröffnung von einer Ausstellung in dem einzigen von Gaudí selbst fertiggestellten Turm, dem Bernabeu-Turm. Ab übernächster Woche gibt es dann hier eine Reihe von theologischen Konferenzen, bei denen unter anderem der aktuelle Chefarchitekt Jordi Faulí über die Bedeutung der Kirche referiert im religiösen Sinne. Und der absolute Höhepunkt, das ist dann der 10. Juni 2026, der 100. Todestag von Antoni Gaudí. Da gibt es eine feierliche Messe und die offizielle Eröffnung dieses Jesusturms, des größten und letzten der insgesamt 18 Türme der Sagrada Familia. Fertiggestellt wird aber schon früher, aller Voraussicht nach jetzt im Februar. Und was sozusagen das Jahr, das ist, worauf die Sagrada Familia am meisten spekuliert. Im Juni bei diesem 100. Todestag ist ein eventueller Papstbesuch, die Einladung vom Erzbistum und von der Regionalregierung, die liegt im Vatikan vor. Eine Antwort gibt es noch nicht, aber Leo der 14. wäre ja der dritte Papst, der dann Barcelonas berühmtesten Baudenkmal einen Besuch abstatten würde. Johannes Paul II. Kam 82 und hat dann das Bauwerk zur Basilika geweiht. Benedikt der 16. Kam 2010 und hat den Innenraum gesegnet.
Aber jetzt ist das der Baujahr die Sagrada Familia noch gar nicht ganz fertig, oder? Was fehlt denn eigentlich noch?
Nee, also was noch fehlt, ist das, was man vielleicht sogar als das Wichtigste einschätzen würde, und zwar das Hauptportal, das Gloria-Portal, also der Haupteingang der Kirche. Der soll mal über eine riesige Treppe erreichbar sein. Allerdings müssten dafür mehrere Häuserblocks abgerissen werden. Die Sagrada Familia, die liegt ja mitten in einem Wohnzentrum. Das war bei Baubeginn, in einem Wohnviertel, das war bei Baubeginn noch nicht so, aber jetzt stehen da eben überall Häuser. Die müssten teilweise abgerissen werden, hunderte Menschen umziehen. Dafür gibt es noch keine Genehmigung und deswegen ist so die Frage, ob die Sagrada Familia überhaupt irgendwann mal fertig wird. Denn zumindest diese gigantische Treppe, die laut den Ursprungsplänen zum Hauptportal führen sollte, die wird es so schnell, also in den nächsten Jahrzehnten nicht geben.
Aber ist sie denn vielleicht auch für die Stadt irgendwie bedeutungsvoller und vor allem wertvoller, wenn sie eigentlich nie vollendet wird?
Ich glaube schon, also diese Idee, die finden bestimmt manche charmant und für die Stiftung, die hinter der Sagrada Familia steckt, da hat dieser Charme auch ja ganz handfeste Gründe. Die Eintrittspreise für die Sagrada Familia, die sind nicht ganz billig, die gibt es ab 26 Euro aufwärts, aber verbunden mit diesem Eintrittspreis ist eben immer das Versprechen, euer Geld wird verwendet für den Bau der Kirche. Der Bau der Kirche, der finanziert sich eigentlich ja ausschließlich aus diesen Eintrittsgeldern und dieser Gedanke viele weg, wenn die Sagrada Familie dann tatsächlich irgendwann mal vollendet würde. Diese Idee, dass die Sagrada Familie per Definition eigentlich eine ewige Baustelle sein soll, die hatte schon Gaudi. Der hatte ja damals zunächst die Krypta gebaut und sich dann wirklich ausschließlich auf eine Fassade konzentriert, auf die Geburtsfassade. 43 Jahre lang hat er daran gearbeitet, also gar nicht erst darüber nachgedacht, den Innenraum vielleicht zu schließen, sondern wirklich nur an dieser Fassade gebaut. Das war auch schon so ein spiritueller Gedanken, der dahinter steckte. Also das Bauwerk sollte über ein einzelnes Leben hinausreichen. Es kann nicht in einem Menschenleben vollendet werden. Das war so die Überlegung dahinter. Und als Antoni Gaudí dann starb, 1926, da stand gerade mal ein Zehntel von dieser Kirche.
Sie leben ja jetzt schon sehr lange in Barcelona. Wie ist das denn so als Bewohner der Stadt? Was haben die Bewohner für ein Verhältnis zu ihrer Sagrada Familia?
Ich würde sagen, das Verhältnis ist ja gespalten. Die Sagrada Familia ist natürlich auch inzwischen das Symbol für den Massentourismus. Gerade deswegen ist sie manchen auch verhasst. Also im Schnitt kommen in den letzten Jahren 4,7 bis 4,8 Millionen Besucher jährlich. Das ist eine ganze Menge. Anwohner ärgern sich über die Besuchergruppen, die dann immer wieder die Straßen versperren. Die Busse stauen sich im Umkreis. Barcelona ist eben wirklich eine dicht bebaute Stadt und die Sagrada Familie liegt ja in einem Wohnviertel und da ist es unmöglich, dem Andrang zu entgehen. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass aber auch viele trotz dieses Klagens über die vielen Touristen, über die Sagrada Familia, die eben auch so viele Leute in die Stadt zieht, dass da trotzdem viele auch stolz sind auf die Sagrada Familia. Und das habe ich in den letzten Jahren immer gemerkt, wenn mal wieder so ein Bauabschnitt fertiggestellt wurde. Also zum Beispiel dieser Marienturm, der da oben dann so einen riesigen Stern hat, als der dann feierlich illuminiert wurde, da ja, drängten sich die Massen auf den Straßen, aber diesmal eben nicht die Touristen, sondern überwiegend Einheimische. Also ich würde sagen, es sind durchaus gemischte Gefühle, mit denen man diesem Bauwerk begegnet.
Und wie ist das so architektonisch? Also das war ja schon von Großmeistern der Moderne wie Walter Gropius und Le Corbusier, die wollten ja eigentlich am liebsten diesen Bau stoppen. Und noch heute sprechen ja manche von einer steinernen Missgeburt. Wie wird das architektonisch eingeordnet?
Also ich glaube, so die Kritik von Gropius und Le Corbusier damals, die war schon auch irgendwie dem Zeitgeist geschuldet. Denn als ja Gaudí starb, war eben dieser verspielte Modernismus-Stil, dieses Nachahmen von natürlichen Formen, das war einfach nicht mehr en vogue. Es ging dann eher um rationale, klare, strenge Linien. Aber die Kritik an der Sagrada Familia geht weiter. Es gibt auch heute immer wieder Architekten oder Designer, die mal einen Baustopp fordern. Das war zuletzt vor ein paar Jahren die Designerin Beth Gali. Was hauptsächlich kritisiert wird, ist eben dieser Stilbruch, der auch Teil der Sagrada Familia ist. Also der wird besonders deutlich, wenn man sich jetzt diese Geburtsfassade anguckt, die Gaudí noch gestaltet hat, wo es sehr verspielt ist, sehr detailliert ist und sie dann vergleicht mit dem Westportal, wo es dann eben nicht mehr um Christi Geburt geht, sondern um die Passion. Da sieht man dann so kantige Figuren, so harte Betonflächen, die Josep Maria Subirachs entworfen hat in den 80er Jahren. Das ist eine völlig andere Formensprache. Das wirkt, so sagen manche Anwohner, ja, wie so aus Star Wars oder aus so einem dystopischen Science Fiction. Und die Teile, die heute angefertigt werden, die sind eben nochmal anders. Die wirken, sagen manche, halt wie aus dem 3D-Drucker und sind auch tatsächlich eben Einzelanfertigungen, die nach sehr komplexen mathematischen Formeln gefertigt werden anhand von Gipsmodellen und von Teilen, die Gaudí noch gebaut hat. Allerdings sind es eben keine Imitate. Es geht nicht darum, diese Modelle oder diese Form von Gaudí richtig nachzuahmen, sondern die geometrische Idee dahinter zu erkennen, also diese mathematische Seele. Und diese Art, Gaudí zu interpretieren, die führt vielleicht auch dazu, dass diese Formensprache doch auf manche sehr maschinell, sehr am Computer entworfen wirkt.
Julia Macher, vielen Dank schon mal für diesen ersten Ausblick auf das Jubiläumsjahr, das Barcelona seinem großen Baumeister Antoni Gaudí widmet. Vielen Dank nach Barcelona.
Bitte.
Das Einzige, was sie wirklich wissen müssen, ist der Standort einer Bibliothek, hat Albert Einstein mal gesagt. Und weil er damit recht hat, stellen wir Ihnen ganz unterschiedliche Bibliotheken in Fazit vor. Heute die größte und umfassendste wissenschaftliche Tanzbibliothek Deutschlands. Sie gehört zum Deutschen Tanzarchiv in Köln. Und wer über Tanz forscht oder sich als Kritiker damit befasst, der kennt diese Spezialbibliothek natürlich. Wie unsere Kollegin Nicole Strecker, die hat sich vom Institutsleiter Thomas Thorausch die besonderen Schätze der Bibliothek aus dem Depot holen lassen.
Die Rara-Sammlung umfasst 2 Stahlschränke bei uns, ist natürlich besonders gesichert. Jetzt weniger wegen Diebstahl und Ähnlichem, sondern eher aus klimatischen Gründen.
Wir gehen vorbei an zahllosen Ordnern mit hunderttausenden Zeitungsausschnitten führt Thomas Thorausch seit 30 Jahren in Leitungsfunktion beim Tanzarchiv zu 2 unscheinbaren grauen Stahlschränken an der Rückwand des Depotraums.
Und dann sehen wir schon anhand der Buchrücken, die eben auch ja, mit Goldschrift versehen ist, dass es sich dabei sozusagen um die Kronjuwelen des Deutschen Tanzarchivs handelt.
Ledereinbände, mal winzig klein, mal unhandlich groß. Thomas Thorausch zieht ein DIN A5 großes Buch mit marmorierter Vorderseite heraus.
Ja, dann machen wir es mal klassisch
mit
weißen Handschuhen. Und ich nehme mal das älteste Buch. Aus dem Jahr 1545. Und
leicht welliges Pergamentpapier, darauf in Kurrentschrift der Titel von Tanzen.
Und natürlich handelt es sich, wie in dieser Zeit typisch, um eine der Schriften, die nicht für den Tanz argumentieren, sondern gegen den Tanz argumentieren. Das Tolle ist natürlich,
ein Pamphlet eines lutherischen Predigers, der das Tanzen als sündhaft fleischliches Vergnügen geißelt. Auch die Gegner der Kunstform haben also ihren Platz in dieser speziellen Institution. Über 15.000 Fachbücher, dazu Fachzeitschriften und Videomaterial befinden sich hier. Historische Traktate, pädagogische Bücher, Biografien und Autobiografien. Sie sind zwar nur in Präsenz zu lesen, dafür wissen die von überall auf der Welt anreisenden Tänzer, Kritiker, Theater- und Tanzwissenschaftlerinnen aber auch, das gesuchte Buch wird da sein.
Wir sind in einer Architektur, die so ein bisschen noch den 1990er Jahren entspricht.
Regale aus weißem Ahornholz, Neonröhren an der Decke, Leselampen an kleinen Tischen, ab und zu ein Platz mit Computer. Eine nüchterne Arbeitsatmosphäre, in der man unwillkürlich nur noch mit gedämpfter Stimme spricht.
Wir springen sozusagen ins Jahr 1581 und schauen uns sozusagen eines der ersten Tanzlehrbücher an. Das Buch ist betitelt mit dem Namen Ballerino. Und wir sehen auch eine Besonderheit, nämlich eine Notennotation.
Ist das der erste Versuch, Tanz zu verschriftlichen?
Sagen wir mal so, in einer besonderen Art der Notation, denn das ist ja so ein bisschen der Ausgangspunkt überhaupt von allen Buchsammlungen über Tanz. Man hat immer überlegt, wie kann man das Wissen um Tanz weitergeben?
So auch der französische Sonnenkönig Ludwig XIV. Er gründet später die erste staatliche Tanzakademie.
Weil er eben selber begeisterter Tänzer war und gesehen hat, dass seine Tanzkunst, die er so liebte, ja, im Alltag ein wenig verlottert kam, und er hat die 13 berühmtesten, bekanntesten, versiertesten Tanzmeister zusammengeholt, in einer Akademie zusammengeschlossen, und daraus ist eben auch etwas entstanden, was wir hier sozusagen als Notation sehen.
Die eine endgültige Notation hat die Sparte nie gefunden. So zeugt die Tanzbibliothek auch von den zigfachen Bemühungen von Choreografen, ihre Kunst zu überliefern, in Wort und Bild. Und später dann auch in digitaler Form, wie etwa die Improvisation Technologies von William Forsythe, eine CD-ROM mit Videoclips.
Das ist sozusagen eine computerbasierte Installation, die wir neben dem ZKM als einzige Institution hier in Deutschland noch haben.
Thomas Thorausch führt zu einem dicken Röhrenmonitor, auf dem das Bild des Choreografen flimmert.
The important thing is how you approach these lines, yeah?
Ja, und hier sehen wir jetzt einen Rechner aus den 1990er Jahren, und ich mache jedes Mal 3 Kreuze, dass er noch läuft. Und wir haben ihn für das Tanzmuseum 1997 erworben, und seitdem läuft dieses Gerät bei uns.
So kann man sich in der Kölner Tanzbibliothek durch die allererste Ausgabe der Videoclips von Forsyths Bewegungssystem durchklicken. Ein Blick zurück an einem Ort, der einer ephemeren Kunst ihre Geschichte und damit auch ihre Zukunft sichert.
Nicole Strecker war in der Bibliothek des Deutschen Tanzarchivs in Köln.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Am Louvre in Paris streiken erneut die Beschäftigten. Rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen haben sich bei einer Vollversammlung einstimmig für die Fortsetzung des Arbeitskampfes entschieden. Sie protestieren gegen Personalmangel, steigende Eintrittspreise für nicht-europäische Besucher und den baulichen Zustand des Museums. Der Streik war vor Weihnachten ausgesetzt worden, die Gewerkschaften sehen aber keine ausreichenden Fortschritte in den Gesprächen mit dem Kulturministerium. Der Louvre bleibt vorerst teilweise geöffnet, darunter der Rundgang zu den wichtigsten Meisterwerken wie der Mona Lisa. Das British Museum sucht weiterhin nach hunderten gestohlener Artefakte aus seinen griechischen und römischen Sammlungen. 2023 wurde bekannt, dass rund 1500 Objekte verschwunden waren. Seitdem sucht ein Team des British Museums nach ihnen. 654 sind bereits wieder aufgetaucht. Jetzt teilte das Museum mit, zur Verstärkung des Teams soll ein Spezialist eingestellt werden. Das berichtet Art News. Er soll Händler, Auktionshäuser und Sammler weltweit kontaktieren. Unterstützt wird die Suche durch Archivarbeit, Hinweise aus der Öffentlichkeit sowie KI-gestützte Bildvergleiche. Besonders hofft das Museum, gestohlenes Gold vor dem Einschmelzen zu retten. Sie gelten als wichtiger Stimmungstest für die Oscars im März. Im kalifornischen Santa Monica wurden die Critics' Choice Awards vergeben. Einer der Abräumer ist One Battle After Another von Regisseur Paul Thomas Anderson. Er gewann in den Kategorien Bester Film, Beste Regie und Bestes adaptiertes Drehbuch. Als besten Schauspieler zeichneten die Filmkritiker Timothy Chalamet in Marty Supreme aus. Chalamet spielt darin einen Tischtennisspieler in den 1950er Jahren. Als beste Schauspielerin wurde Jessie Buckley für ihre Rolle im Shakespeare-Film Hamnet ausgezeichnet. Die Holocaust-Überlebende Eva Schloss ist tot. Die einstige Freundin von Anne Frank starb bereits am Samstag im Alter von 96 Jahren in London, berichtet das Portal Jewish News. Eva Schloss setzte sich als Ehrenpräsidentin der Stiftung Anne Frank Trust bis ins hohe Alter für die Erinnerung an den Holocaust und für Toleranz ein. Als Kind war sie mit ihrer jüdischen Familie vor den Nazis in die Niederlande geflohen, wo sie die ebenfalls geflüchtete Anne Frank kennenlernte, deren Tagebuch später weltberühmt werden sollte. Beide Familien tauchten 1942 unter, wurden aber verraten und in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert. Anders als Anne Frank überlebte Eva Schloss und wurde später von Annes Vater adoptiert.
Wer die Weltpolitik beobachtet, muss den Eindruck haben, dass es immer mehr scheinbar unauflösbare kriegerische Konflikte gibt, ob in der Ukraine, in Nahost oder in Äthiopien. Aber es gibt auch Frieden und Versöhnung. Wo und wie, das nehmen wir in einer Fazitreihe in den Blick. Und heute geht der in den hohen Norden, wo ja in Norwegen, Schweden, Finnland und Russland rund 100.000 Sami leben. Dieses indigene Volk wurde jahrhundertelang kolonialisiert, das heißt, der Lebensraum der Sami wurde aus wirtschaftlichen Gründen immer mehr eingeschränkt, Sprache und Kultur wurden unterdrückt. In einigen Ländern wurde diese koloniale Geschichte bereits aufgearbeitet. Es gab Wahrheits- und Versöhnungskommissionen und Norwegen zum Beispiel hat auch seit 1989 ein eigenes samisches Parlament. In Finnland wurde der Bericht dieser Wahrheits- und Versöhnungskommission jetzt Anfang Dezember veröffentlicht und die finnische Journalistin Mia Leine hat ihn sich für uns genauer angesehen. Was ist denn eigentlich der Inhalt dieses Berichts und wer hat den überhaupt erstellt? Also wer ist in dieser Kommission drin?
Ja, also die Kommission, da saßen eine Mischung von samischen und finnischen Expertinnen. Dieser Prozess wurde initiiert von samischen Aktivistinnen, das war 2017. Das hat den Prozess in Norwegen, Schweden und Finnland in Gang gebracht und 2021 wurde die Kommission dann von der finnischen Regierung und zwei Volksvertretungen der Sami eingesetzt und finanziert. Die Kommission hat aber unabhängig von denen gearbeitet. und was im Bericht steht. Also er ist sehr lang und umfasst viele Themengebiete, unter anderem die Geschichte der finnischen Sami-Politik, die Kultur, Sprache, traditionelle Lebensweisen der Sami, wie die sich entwickelt haben bzw. eingeschränkt wurden. Ein Großteil des Berichts erzählt die Geschichten von 400 Sami, die dazu gehört wurden. Viele von ihnen sprachen über ihre Zeit in den Schulen und Internaten. Das war sehr lange hier ein Tabu. Und der Bericht beinhaltet auch 68 Empfehlungen, die eine Versöhnung zwischen den Sami und dem finnischen Staat fördern sollen. Was ich noch bedeutend fand, war, dass die Kommission ursprünglich nur Versöhnungskommission hieß und erst dann von den Sami unterstützt wurde, als das Wort Wahrheit hinzugefügt wurde. Es kann also keine Versöhnung geben, bevor anerkannt wird, was wirklich passiert ist. Und diese Kommission hält es für unvermeidlich, dass der finnische Staat sein historisches Unrecht anerkennt und Verantwortung dafür trägt.
Jetzt haben Sie ja gesagt, dass ein Großteil des Berichts um die Schulen ging und um Internate. Warum eigentlich? Was ist da genau passiert?
Also 1947 ist die allgemeine Schulpflicht Finnlands auch in den abgelegenen Gebieten in Kraft getreten, also ganz im Norden. Und Sami-Kinder wurden damals in staatliche Schulen und Internate gebracht. Oft waren die über 100 Kilometer entfernt von ihrem Zuhause, sodass sie nur über Weihnachten, Ostern und in den Sommerferien ihre Familie sahen. In den Schulen wurde nur auf Finnisch unterrichtet. Viele der Kinder konnten am Anfang gar kein Finnisch und meistens war es verboten, Samisch zu sprechen. Also es hat oft Monate, sogar Jahre gedauert, bis die Kinder da im Unterricht hinterherkamen. Die Kinder wurden auch körperlich bestraft, schlecht ernährt und als Folge haben viele der Sami den Bezug zu ihrer Familiensprache und Kultur verloren. Diese Internate gab es bis in die späten 1960er Jahre. Und ja, tausende Sami-Kinder sind in diesen Schulen aufgewachsen und auch diese Traumata der Finnisierung wurden von Generation zu Generation weitergegeben. Das war jetzt ein sehr besonderer Prozess durch diese Wahrheitskommission, der auch von einer samischsprachigen psychosozialen Betreuung begleitet war. Und viele der Sami meinten, sie haben sich das erste Mal gehört gefühlt. Also vielleicht so zusammenfassend, obwohl so eine Zwangsassimilation nie gesetzlich festgelegt wurde, wie zum Beispiel in Schweden und Norwegen, ist das in Finnland praktisch auch so passiert und es war auch unterstützt von der Kirche.
Und was gibt's jetzt in diesem Bericht für Empfehlungen und sind die auch politisch irgendwie bindend?
Diese 68 Empfehlungen sind sehr konkret. Die wenden sich hauptsächlich an staatliche Institutionen Finnlands. Also da gibt es gesetzliche Veränderungen. Es soll konsultiert werden, zum Beispiel mit dem Sami-Parlament über die Nutzung der Wälder. Aber auch eine Garantie für jedes Sami-Kind in ganz Finnland, die eigene Sprache lernen zu können. Das sind auch alles keine neuen Empfehlungen. Also die wurden eigentlich jahrzehntelang gefordert, aber sind jetzt das erste Mal so zusammengefasst und an die Regierung gegeben worden. Und nein, diese Empfehlungen sind nicht politisch bindend. Die finnische Regierung hat jetzt eine parlamentarische Gruppe gegründet, die sich damit befasst und schaut, was sie davon umsetzen werden. Also die Hoffnung ist natürlich bei den Sami groß, dass dabei etwas rauskommt und es sich nicht als zahnlosen Tiger erweist.
Da gibt es also noch eine Menge aufzuarbeiten. Wie ist denn eigentlich so die aktuelle Lebenssituation der Sami in Finnland?
In Finnland leben heute ungefähr 11.000 Sami, von denen nur noch ein kleiner Teil traditionell lebt, also von Rentierhaltung oder Fischerei. Mehr als die Hälfte lebt außerhalb des Sami-Gebiets, also genau wie Finnen auch in Städten wie Helsinki oder Oulu. Oulu ist übrigens die europäische Kulturhauptstadt dieses Jahr. Und ja, also aktuell, was jetzt auch in dem Bericht rausgekommen ist, aktuell sind Sami-Gemeinschaften sehr besorgt über ihre Zukunft. Viele haben das Gefühl, ums Überleben zu kämpfen, den Verlust ihrer Sprache und Kultur zu erleben und unfreiwillig Aktivistinnen sein zu müssen. Vor allem die Rentierhaltung und Fischerei wird eingeschränkt wegen industrieller Landnutzung, Tourismus, Klimawandel und auch die zunehmende Militarisierung durch Finnlands NATO-Zutritt. Zum Beispiel finden viele Militärübungen auf Sami-Gebieten statt.
Jetzt scheint Finnland ja da noch am Anfang eines Prozesses zu stehen, den andere Länder wie jetzt Schweden oder Norwegen schon vorher in Gang gesetzt haben.
Ja, teilweise. Also Finnland ist da auf jeden Fall hinterher, würde ich sagen. Zum Beispiel haben sich die norwegischen und schwedischen Regierungen schon in den 90ern offiziell bei den Sami entschuldigt. Das hat Ministerpräsident Petteri Orpo jetzt bei der Berichtsübergabe auch gesagt, dass Finnland das tun sollte. Aber dann haben gleich seine Regierungspartner, die wahren Finnen, gleich gesagt, dass sie dagegen sind. Und dann gab es wieder Medienberichte darüber. Ja, also Norwegen hat von den Ländern als einziges zum Beispiel das internationale Übereinkommen zum Schutz von indigenen Völkern unterschrieben. Aber auch wenn sie in der Aufarbeitung vielleicht weiter voraus sind als Finnland, gibt es auch ähnliche Probleme dort mit Ressourcenabbau, ohne Konsultation mit den Sami und Einschränkung ihrer Landnutzung.
Und wie ist der Bericht bis jetzt so aufgenommen worden oder was gab es für Resonanz darauf?
Am 5. Dezember wurde der Bericht veröffentlicht und es gab eine Übergabezeremonie an die Regierung. Gleichzeitig wurde auch im Staatstheater eine dreitägige Lesung veranstaltet, wo der Bericht vorgelesen wurde. Das wurde auch im Fernsehen übertragen. Also das war ziemlich groß, aber insgesamt blieb es in den Medien erstmal ziemlich still, was vielleicht auch am Umfang dieses Berichts liegt. Also das sind 700 Seiten, die erstmal verdaut werden müssen. Aber es ist doch jetzt immer weitergegangen, so eine tiefere Auseinandersetzung. Und im Bereich der Kultur gibt es die schon viel länger. Also in den letzten 10 Jahren zum Beispiel ist hier viel passiert. Da ist die Kultur der Politik sehr voraus. Es gab zum Beispiel eine große Ausstellung des Staatsmuseums über die koloniale Vergangenheit Finnlands, auch mit Rückgaben von Objekten, das Sami-Museum Sida. Es gab auch Filme von samischen Regisseurinnen über diese Internate, über Zwangsfinnisierung. Die Kulturschaffenden sind bei diesem ganzen Prozess sehr relevant. Das hat mir auch die Kommissionsvorsitzende Hannele Bocka bestätigt. Und ja, jetzt ist es eben an der Politik, diese Regelungen und Rechte umzusetzen.
Mia Leine aus Helsinki, vielen Dank für dieses Gespräch.
Dankeschön.
Und morgen geht's in unserer Friedensreihe um den 30-jährigen Krieg und was sich aus dem Westfälischen Frieden womöglich für heutige Konflikte lernen lässt, im Gespräch mit dem Historiker Michael Rohrschneider. In etwa einer Woche werden in Los Angeles die Golden Globes verliehen und das sind ja nach den Oscars die wichtigsten Preise für Filme und Serien. Eine Produktion, die dort mehrfach nominiert ist, ist die Krankenhausserie The Pitt. Die war in den USA schon vor einem Jahr zu sehen und hat dort wochenlang für Gesprächsstoff gesorgt. Jetzt gibt's eine zweite Staffel und pünktlich dazu beginnt die Serie auch bei uns. Welche Serien uns außerdem in diesem Jahr noch erwarten und was für Highlights Sie bereits jetzt sehen können, das weiß Simone Schlosser.
Wie ihr sehen könnt, haben wir heute ein paar neue Gesichter dabei. Willkommen im Pit.
Ist hier immer so viel los?
Nein, meistens sehr viel mehr.
Retten wir ein paar Leben.
Leben retten und dabei nicht zugrunde gehen. Das ist das Motto von The Pit. Die Serie ist mehr als die typische Krankenhausgeschichte, denn sie ist verdammt nah dran an der Realität mit ihrem maroden Gesundheitssystem. Die zweite Staffel noch mehr als die erste. Jede Folge zeigt eine Stunde in einer Schicht, die früh am Morgen beginnt und spät in der Nacht endet. Es geht um überfüllte Wartezimmer, Menschen ohne Krankenversicherung und Kürzungen in der Forschung. Dazu die typische Mischung aus packenden Fällen und privaten Problemen. Es ist die Serie der Stunde und sie zeigt außerdem, in welche Richtung das Serienjahr geht. 2026 ist das Jahr der bekannten Geschichten. Ebenfalls im Januar startet die Serie A Knight of the Seven Kingdoms. Eine Geschichte aus dem Game of Thrones-Universum, die ebenfalls auf einem Buch von George R. R. Martin beruht, aber lange vor der eigentlichen Erzählung spielt.
Wie gut seid ihr als Ritter?
Ihr werdet sehen.
Was will er? Er ist ein Heckenritter, richtig?
Was?
Er ist wie ein Ritter, nur trauriger.
Dieser Heckenritter ist die Hauptfigur der Serie. Er hat kein eigenes Land, aber Mut und Ehre und will sich bei einem Turnier beweisen. Es ist eine skurrile Geschichte. Mehr Monty Python als Game of Thrones und ein neuer Blick auf eine bekannte Serienmarke. Und das ist erst der Anfang. Im Laufe des Jahres werden neue Serien starten über Buffy die Vampirjägerin, Malcolm mittendrin und Lara Croft. Außerdem eine neue Staffel über den Fußballtrainer Ted Lasso. Dazu kommen einige Klassiker der Literatur, die ihr Remake als Serie bekommen, etwa Jenseits von Eden und Stolz und Vorurteil. Und auch Stranger Things wird uns noch beschäftigen, diesmal allerdings als Animationsserie, die zwischen den Ereignissen der zweiten und dritten Staffel spielt. Aber es gibt natürlich auch Serien, die ganz neue Geschichten erzählen. Etwa von dem schottischen Comedian Richard Glad, der durch die verstörende Serie Rentierbaby bekannt wurde, in der er von sich und seiner Stalkerin erzählt hat. Diesmal soll es um zwei Brüder gehen. Ein Highlight gibt es bereits jetzt. The Lowdown mit Ethan Hawke. In den USA lief sie bereits im September. Hier ist sie jetzt endlich zu sehen.
Ich bin Tulsas Wahrhistoriker.
Ach ja, und was ist ein Wahrhistoriker?
Gut, dass Sie fragen. Ich lese Sachen. Ich recherchiere Sachen. Ich fahre durch die Gegend und finde Sachen. Und dann schreibe ich über die Sachen. Die einen interessiert, die anderen nicht. Ich bin chronisch arbeitslos und abgebrannt, aber entscheidend ist, ich bin besessen von der Wahrheit.
Na, sieh einer an.
Die Hauptfigur ist Lee Rayborn, ein heruntergekommener Buchhändler / Privatermittler mit dem Herz am rechten Fleck und einem, wenn man so will, aufrichtigen White-Savior-Komplex. Die Serie spielt in Tulsa, Oklahoma und ist eine Mischung aus Thriller, Western und Gesellschaftsstudie. Lee untersucht den Tod eines reichen Weißen und stößt dabei auf ein Geflecht aus Korruption, Rassismus und White Supremacy.
Fangen Sie nicht von dieser Familie an. Sonst kommt er wieder damit, wie der alte Washback den Indianern ihr Land gestohlen hat.
Das hat er auch.
Von Geheimtunneln, Kunstdiebstahl, perversem Sexzeug, angeblich.
Warte auf den neuen Artikel. Wird noch besser.
Kreativer Kopf von The Lowdown ist Sterling Harjo, der durch die Serie Reservation Dogs bekannt wurde, über eine Gruppe indigener Jugendlicher. Auch diesmal geht es um Herkunft und Identität und wie die Geschichte und Gegenwart in den USA untrennbar mit Fragen von Macht und Gewalt verbunden sind. Es ist eine langsame Serie mit vielen Anspielungen an Popkultur und indigene Identität. Manche Serien kommen spät zu uns, aber dafür genau im richtigen Moment, denn The Lowdown könnte kaum aktueller sein.
Simone Schlosser hat einen Blick drauf geworfen, was uns serienmäßig in diesem Jahr erwartet. Und die Serie The Pitt, die ist schon ab kommender Woche zu sehen auf dem neuen Streaming-Portal HBO Max. Und die andere Serie The Lowdown gibt's bereits jetzt auf Disney Plus. Und hier, damit sind wir beim Blick in die Feuilletons heute mit Hans von Trotha.
Offensichtlich fällt es auch den Feuilletons immer schwerer, Fiktion und Wirklichkeit, um nicht zu sagen Netflix, von der Welt zu unterscheiden. Richard Kämmerlings etwa dokumentiert seine Irritation in der Welt freimütig, indem er zwar feststellt, Stranger Things ist vorbei, aber nur um hinzuzufügen, wer glaubt, mit dem Ende der Serie wären wir die Dämonen los, sei naiv. Nein, meint er, das Upside Down werden wir nicht wieder los und für Paranoia, Supermachtstreben und geheime Regierungslabore werde es auch weiter genug Stoff geben. Der Kampf zwischen Gut und Böse habe gerade erst begonnen. Wo jetzt? Auf Netflix oder in der Welt? Im Tagesspiegel verweist Rüdiger Schaper auf Leave the World Behind, produziert von Barack und Michelle Obamas Produktionsfirma Higher Ground, 2023 auf Netflix erschienen. Das sei mehr Wirklichkeit als Dystopie. Eine Mittelklassefamilie mietet ein abgelegenes Ferienhaus auf Long Island. Als plötzlich der Strom ausfällt, entfaltet sich nach und nach die Katastrophe. Die Komfortzone implodiert. Das schaut man sich gern an. Irgendwie verbreiten solche Filme ein Gefühl der Sicherheit. Es ist weit weg und es ist Fiktion. Das schreibt der Mann in diesen Tagen in Berlin. Unser Land, meint er, sei Weltmeister im Wegschauen. Dem Tagesspiegelmann drängt sich der Gedanke auf, wir leben in einer Gesellschaft, die lieber repariert als versorgt. Solange es läuft, läuft's. Im Westen nichts Warmes, kalauert Niklas Mark dazu in der FAZ. Das Jahr begann für ihn mit zwei beunruhigenden neuen Erkenntnissen, was 2026 alles möglich ist. Ein unliebsamer Despot kann ohne Rechtsgrundlage in die Vereinigten Staaten abtransportiert werden und eine, wie sich herausstellte, linksradikale Gruppe kann mit einem simplen Sabotageakt einen großen Teil der Hauptstadt für lange 120 Stunden lahmlegen. Was ist dann erst, führt er den Gedanken weiter, wenn größere Gegner dem Land schaden wollen? Wie ein Menetekel kommender Kälte erscheint dem FAZ-Autor ein Wohlstandssymbol aus den sorgloseren Tagen der Bundesrepublik. Ein alter Rolls-Royce aus den 70er Jahren parkte da im Schnee und trug seine Initialen stolz am Nummernschild. Aber in diesen Tagen las es sich eher, als würde die halbnackte Figur auf der Kühlerhaube leise frierend »Brrr« rufen. Wir verlassen uns auf unser gutes Glück, während andere Nationen Vorsorge als selbstverständlichen Teil des gesellschaftlichen Lebens kultiviert haben, resümiert Rüdiger Schaper im Tagesspiegel. Wir sind kulturell und historisch darin geübt, dass schon alles gut gehen wird. Und wenn es mal nicht gut geht, kann man sich ja entschuldigen. Wobei die Feuilletonkultur der Entschuldigung im just aufgebrauchten Jahr einen empfindlichen Verlust zu verzeichnen hatte. Mit der Einstellung der gedruckten Ausgabe beendete die Taz-Kultur die Rubrik Berichtigung, was ja nichts anderes als ein feuilletonistischer Euphemismus für Entschuldigung ist. Und sage einer, es sei Zufall, dass die FAZ in einer der ersten Glossen des frischen Jahres, wenn auch nur im Modus des Zitats, die Taz gibt. Entschuldigung, ruft uns Joachim Zenthöfer entgegen und stellt fest, das neue Jahr beginnt mit redaktionell gestalteten kleinen und großen Entschuldigungen, sprich mit Berichtigungen. Zu den Beispielen gehört die hessische Niedersächsische Allgemeine, in der es heißt, in unserem Bericht über Benjamin Rommel, der beim Schwimmen Spenden gesammelt hat, haben wir fälschlicherweise angegeben, dass Rommel 2200 Kilometer geschwommen sei. Richtig ist, dass der Malsfelder 2200 Meter geschwommen ist. Und der trierische Volksfreund habe in die Zukunft geschaut, indem er berichtete, am Ostermontag 2026 werde Papst Franziskus sterben. Das sei natürlich falsch. Es war 2025. Sich das Instrument der Berichtigung und sei es als Entschuldigung in petto zu halten, scheint in unseren Tagen geboten wie nie. Denn, um noch einmal auf Stranger Things und die Welt zurückzukommen, nicht nur der Kampf zwischen Gut und Böse hat gerade erst begonnen, sondern auch dieses Jahr 2026, für das wir nach der ersten Feuilletonwoche wenig mehr garantieren können, als dass es sehr, sehr dunkel werden kann. Und Papst Franziskus sicher nicht am Ostermontag sterben wird.
Hans von Trotha war das mit dem Blick in die Feuilletons. Und wir verabschieden uns und damit eine gute Nacht.